SRF 2 Kultur.
Sie sind bei SRF 2 Kultur und hier gibt's jetzt den vierten Teil der Lesung Bergfahrt von Ludwig Hohl. Einen Gipfel zu bezwingen, das ist schwer. Aber manchmal ist der Abstieg noch viel schwerer und vor allem gefährlicher. Das erlebt auch Ull, der Protagonist unserer Erzählung. Er wollte einen Berg besteigen, und zwar gemeinsam mit seinem Freund Johann. Doch nachdem die beiden in einen Schneesturm geraten waren, hatte sich Johann geweigert, einen erneuten Anlauf zu machen, weil er Angst hatte oder weil er auch nur die Strapazen scheute. Ull hingegen ist allein losgezogen und hat den Grat auf eigene Faust bezwungen. Ja, nun sitzt er da, einsam auf seinem Grat und muss sich an den Abstieg machen. Ein Abstieg, der allein kaum zu bewältigen ist. Ohne den Kameraden, ohne die Hand, die einem hilft, ohne das Seil, das einen sichert. Hören Sie Bergfahrt von Ludwig Hohl, vierter Teil. Es liest Stefan Kurt.
Die Südwand. Wenn ich sage, die Südwand erschien als ein einziger ungeheurer Abgrund, so muss ich einmal auf die Frage antworten, was für einen Sinn kann es heute noch haben, oft von Abgründen, von schauerlichen, von grauenerregenden Abgründen zu reden? Heute, da täglich zahllose Leute, auch alte und gebrechliche, in vieltausend Metern Höhe über Länder und Kontinente sausen? Die Tiefen, die man von Verkehrsflugzeugen aus wahrnimmt, wenn man sie überhaupt wahrnimmt, sind zum größten Teil eine Abstraktion. Der Eindruck von Abgrund dagegen kann nur entstehen durch sinnliche Wahrnehmung. Wir fliegen in 5000 Metern Höhe, wird angekündigt. Sie sehen Bordeaux, die Gironde. Wenn einer von den schläfrigen oder in Akten vertieften Fluggästen sich die Mühe macht, so gut es geht, hinunterzuschauen, so sieht er wirklich Bordeaux, die Gironde, wie auf einer Landkarte. Eine Landkarte aber ist eine Abstraktion. Oder wie oft ist es vorgekommen, dass einer beim Anblick einer Landkarte von Schwindel erfasst das Haupt auf den Tisch fallen ließ? Eine 90-Jährige, zum großen Teil gelähmt, hat soeben den Kontinent überflogen und wird gefragt, wie die Fahrt verlaufen sei. »Danke«, beginnt sie mit meckernder Stimme. »Der Aufstieg war gut, aber beim Abstieg, da wäre es fast übel verlaufen. Es war da wohl ein untüchtiger Mann an der Ecke.« »Ein untüchtiger Mann? Meinte sie den Co-Piloten?« »Nein. Sie redete nämlich von dem Auf- und Abstieg über den Laufsteg auf ihrem Traggerät.« Man blickt aus dem 30. Stockwerk hinunter und hat kein Gefühl von Tiefe. Jedenfalls keine Spur von Furcht. Die Brüstung vor dem Fenster ist zu breit, zu massiv. Man sieht eine Art Gartenanlage da drunten, Wege, ein kleines Wohnhaus, das man zuerst für einen Kaninchenstall gehalten hat. Auch da wieder zum Teil eine Landkartenwirkung. Wenn du dagegen die Dachrinne eines nur ein- oder zweistöckigen Hauses beschreiten sollst und diese Dachrinne verrostet und offenbar nicht mehr solid ist, so wirken die 8 Meter neben dir schon wie eine Art Abgrund. Was aus all dem hervorgeht, die Abgründe hören für einen Alpinisten nie auf. Ull, auf seinem Grat träumend, erkannte endlich, dass er sich einen Ruck geben musste, wenn das Leben weitergehen sollte. Und das heißt, dass er sich zureden musste, genau wie einem anderen, wie er es oft einem anderen gegenüber getan hatte. Wie seinem Freund P. zum Beispiel, als dieser vor einer Scharte im Grat nahe dem Gipfel mit Festigkeit erklärte, da gehe ich auf keinen Fall hinüber. Wenn ihr weitergehen wollt, sie waren zu dritt, so bindet mich los, ich bleibe hier. Die Scharte war, was man nennt, messerscharf, mit Abgründen links und rechts, aber nur 1 Meter lang. Dann erhob sich der Grat wieder, breit und in gut griffigen Blöcken. »Das ist doch nichts«, du wirst doch jetzt nicht aufgeben, ein paar Minuten vor dem Gipfel. Die Abgründe. Du brauchst einfach nicht hinabzuschauen. Und dazu bist du von 2 Seiten gesichert. Wie würde es dich nachher reuen, auf den Gipfel verzichtet zu haben, wegen einer ganz unwichtigen Kleinigkeit? Schau jetzt!« Wie spielend stieg er die paar Meter hinunter, setzte einen Fuß quer auf die Klinge, einen Arm in den gegenüberliegenden Felsen und streckte den andern frei in die Luft. Das Gesicht zurück und nach oben drehend, »Siehst du? Überhaupt keine Schwierigkeit!« Er kletterte rasch bis zum ersten Absatz und P. folgte nach. Nun war es aber unvergleichlich viel schwieriger, sich selber zuzureden. Und dazu noch, wie verschieden waren die Umstände von denen des eben erwähnten Falles. P. hätte warten können, dann mit den anderen auf sicherem Wege zurückkehren. Ull hatte keine Wahl, er musste weitergehen. Und was sich als weiter Weg darbot, war einzig der Abstieg über die Südwand. Diese bestand im obersten, dem steilsten Teil fast ausschließlich aus Felsen. Er aber, so argumentierte er, um daraus die Instrumente zur Selbstüberredung zu gewinnen, durfte er sich nicht für einen guten, ja vielleicht sehr guten Kletterer halten? War das vielleicht nur seine eigene Meinung? Nein, für das Gegenteil existierten klare Beweise. Jener Nordgrat der EGI 10 zum Beispiel, den er nur auf eine kurze und unvollständige mündliche Information hin im Alleingang bezwungen hatte, um nachher zu erfahren, unter Führern und anderen Leuten, dass diese Kletterei als die schwierigste des ganzen Gebietes betrachtet wurde. Nun machte er sich an den Abstieg. Unverzüglich, denn die Zeit, die er brauchen würde, sie war freilich nicht abzuschätzen. Die einzige Information, die er über die Wand gefunden hatte, eine Seilschaft hatte sie einmal erstiegen mit einem Berner Oberländer Führer, und zwar im obersten Teil durch ein Eiskulloir, in welchem der Führer 400 oder 500 Stufen gehauen hatte. Das Couloir nahm seinen Anfang in einer Lücke, etwa 100 Meter weiter links im Grat. Es kam natürlich für einen Abstieg nicht in Frage. Die einzige Möglichkeit, der oberste Teil der Wand, fast völlig schneefrei, 200 bis 300 Meter tief, musste in ungefähr gerader Linie durchklettert werden. Dieses Stück war zu überblicken. Dann aber wölbte die Wand, welche er nur im Ganzen konkav verlief, sich vor, in die Luft hinein, um erst etwa 1000 Meter tiefer wieder zum Vorschein zu kommen, als ein undeutliches Gemisch von auslaufendem Gletscher, Felsrücken, Schutthalden, endend in dem schon erwähnten winzigen Stück eines Hochtales. Da nun musste die Richtung geändert werden, nach links, fast in rechtem Winkel nach links, um über eine Stelle, die sich gleichfalls den Blicken entzog, aber nur kurz war, in gangbareres Gelände zu gelangen, gegen das erwähnte nun minder steile und bald zu Ende gehende Couloir hin, welches zu überschreiten war, und das Weitere würde sich ergeben. Das Vorrücken durch das erste überaus steile Stück der Wand geschah viel langsamer als gedacht. Ausweichen und wieder ausweichen und neu ansetzen, kleine Gräte oder Rippen, winzige Couloirs und flache Rinnen, und wieder verging sehr viel Zeit. Der erste Unfall. Schon nahe dem großen Überhang, als er auf einer Art von kleiner Plattform stehend das Seil herunterzog und in Schlingen sammelte, da geschah es, das Unbegreifliche. Er stürzte zwar nicht ab, aber der Pickel stürzte ab. Und das war fast, als ob ihn der Kumpan, der einzige ihm noch gebliebene Kumpan, verlassen hätte. Den Pickel verlieren, das ist, was einem Alpinisten nicht geschehen darf und was ihm auch bisher nie geschehen war. Der Pickel hatte zu jener Zeit eine viel ausschließlichere Bedeutung als heute, wo Alpinisten auf schwierigen Besteigungen ein ganzes Arsenal von kleinen, zumeist metallenen Utensilien mit sich führen. Vor Jahren war er beim Einnachten, sehr müde, oben an einem steilen, gefrorenen Schneehang angelangt, dessen unteres Ende man nicht mehr erblickte, hatte sich zur Rast und zum Überlegen erst einmal hingesetzt und geriet plötzlich ins Rutschen. Er konnte sich dessen nicht erwehren. Es wurde rascher, dann langsamer und kam schließlich zum Stillstand, wo der Schneehang fast eben zwischen Steinblöcken endete. Er stand auf, mit nur leichten Schäden, die sich vorwiegend als Schürfungen der Hand erwiesen, die den Pickel eisern festgehalten hatte. Nun war es also doch geschehen. Er hatte den Pickel bald in der einen, bald in der anderen Hand getragen, bald in einer Schlinge am einen Handgelenk. Was hatte sich eingemischt? Wie hatte er auf einmal ihn fahren lassen können? Er wollte nach ihm haschen, aber natürlich bot sich dazu keine Möglichkeit mehr. Er kollerte und glitt hinunter, verschwand dann, ein kurzer Knall ertönte, und etwas später erschien er wieder, schon ohne die Spitze, weit aus dem Berg hervorstoßend, ja scheinbar himmelwärts fliegend, und dann, nach einer jähen Kurve, verschwand er lautlos, für immer. Der furchtbare Fels. Nun also bewegte er sich in der Wand mehr und mehr nach links, um dem mächtigen Überhang auszuweichen, schließlich fast horizontal, und gelangte zu der Stelle, wo der Überhang in einem nur noch schmalen Ausläufer mit einem fast senkrecht vom Grat abstürzenden Pfeiler zusammentraf. Dies war die Stelle, die allein für eine Fortsetzung des Weges in Frage kam. Ein Wandstück von 30 oder 40 Metern Höhe, das vom Grat aus nicht zu übersehen gewesen war und auch jetzt noch zu einem Teil sich den Blicken entzog. Er kletterte 10 Meter gerade abwärts, ohne besondere Schwierigkeiten, und erreichte einen Standort, den man in diesen Umständen komfortabel nennen kann. Einen Fuß mit ganzer Sohle aufgesetzt, die eine Hand aber, nein, den ganzen Vorderarm in Brust- oder Schulterhöhe um einen Zacken geschlungen, welcher mit der Wand eine Scharte bildete, die oben weit war und nach unten zu immer enger wurde. Dieser Standort, welcher erlaubt hätte, ohne Mühe beliebig lange Zeit auszuharren, gab ihm jedenfalls die Möglichkeit, in voller Ruhe die Lage zu überblicken, soweit sie sich überblicken ließ. Da war zunächst ein äußerst steiles Stück von etwa 3 Metern, und dann sah man nichts mehr. Der Überhang waltete, und wie hoch der war, das war auf keine Weise auszumachen. Erst in etwa 15 Metern Tiefe kam der Hang wieder hervor, nun beträchtlich weniger steil. Das oberste Stück war versehen mit einigen so winzigen Griffen oder Tritten, dass man sie eigentlich nicht mehr als solche bezeichnen konnte. Mit einer Ausnahme. Nahe dem unteren Rande fand sich doch ein Griff und ein gewaltiger Griff. Wie eine breite Klinge entragte er dem Gestein. Und gleich darunter wölbte sich der Buckel, von dem man nur den Anfang sah. Und wenn dieser Griff nicht gewesen wäre, hätte er sich von Anfang an jeden Versuch, diese Stelle zu bewältigen, aus dem Kopf geschlagen. Aber wozu hatte er denn ein Seil? Konnte es hier nicht dienen? Würde vielleicht einer fragen. Das Seil hätte hier die vortrefflichsten Dienste leisten können, alle Schwierigkeiten beheben, wenn man es hätte befestigen können. Aber dazu fand sich keine Möglichkeit. Die Scharte, in der sein Arm lag, kam nicht in Frage, denn beim leisesten Zug von unten rutschte das Seil in ihr abwärts, wo sie immer enger wurde, und bei weiterem Ziehen haftete es dermaßen fest, dass es auf keine Weise mehr loszubekommen war. Ein Elefant, am einen Ende angebunden, hätte das Seil auch nicht herunterziehen können, nur zerreißen. Das Seil konnte also nur dienen, wenn man es geopfert hätte. Ein einziger Felshaken hätte genügt, die Schwierigkeiten zu beheben. Nun gab es freilich noch eine Möglichkeit. Das Seil zu benützen zu einem ersten versuchsweisen Abstieg, dann auf demselben Weg zurückzuklettern. Das halbe Seil musste mindestens über den Überhang hinaus in gangbareres Gelände reichen. Dann, vorausgesetzt, dass der Abstieg ihm ohne Seil menschenmöglich erschien, würde er dieses aus der Scharte lösen und frei den Abstieg ausführen. Jedoch, in Anbetracht der späten Stunde, dann auch des großen, klingenförmigen Griffs, der im äußersten Fall doch wieder hochzukommen erlaubt hätte, verwarf er jenen Plan eines einblickverschaffenden Versuchs. Er wagte das Ganze. Das eine Ende des Seils band er sich um den Leib. Am anderen Ende befestigte er den Rucksack und ließ ihn in die Tiefe fahren, kollernd erst, dann im Unsichtbaren sinkend, dann von neuem kollernd und wieder sichtbar werdend, in etwa 15 Metern Tiefe, schließlich rutschend und öfters Halt machend, so dass es eines Rucks von oben bedurfte, um ihn zum Weitergehen zu bewegen. Und endlich saß er allem Anschein nach fest, in einer Art Nische. Ull war bereit. Das erste Stück erwies sich als so schwierig, wie es sich angekündigt hatte. Auf den winzigen Tritten, die eigentlich nicht Tritte genannt werden konnten, aber wie sollte man sie benennen? Und mittels der ebenso winzigen Griffe stieg er mit der äußersten Langsamkeit nieder. Für die Bewältigung einer ähnlichen Stelle freilich im Aufstieg zu nehmen und umgeben von leichtem Gelände, lautete die Anweisung des Führers, sehr rasch vorgehen. Das Gegenteil. Mit der äußersten Langsamkeit, bis er den klingenförmigen großen Griff in die eine Hand bekam, vorerst nur von oben am gestreckten Arm, welchen er dann allmählich zu biegen begann, in dem Maße, wie es ihm gelang, den Körper tiefer gleiten zu lassen. So war schließlich der Arm ganz gebogen, also die Hand in Schulterhöhe und in den Griff von unten her eingehängt. Und nun, immer mit der äußersten Langsamkeit, ließ er den Körper tiefer gleiten. Erst mit der Mittelpartie, auf dem Buckel aufliegend, dann mit der Magengegend, der eine Fuß schon in der Leere baumelnd, der andere noch irgendwie am Felsen haftend, wie auch das ganze weit nach links gespreizte Bein, besonders mit der Innenseite des Schenkels, wie auch die linke Hand und der Vorderarm, von Unebenheit zu Unebenheit des Felsens wechselnd. Das heißt, er begann mehr und mehr von seinem Gewicht dem einzigen rechten Arm anzuvertrauen, der sich mehr und mehr streckte. Wenn das Schwierigste nicht gelingen sollte, nämlich unterhalb des Felsenbuckels Fuß zu fassen, und zwar in einer mindestens vertikalen Stellung, so würde er immer noch diesen einen mächtigen Griff haben, sich vielleicht mit beiden Händen fassend wieder hochzuziehen. Da, als der Arm schon beinahe ausgestreckt war, gab dieser Griff, dem wahrlich niemand etwas Böses hätte ansehen können, gab dieser Griff nach, zerbröckelte in seine Hand. Und das war das Ende, er stürzte ab. Wie jeder hätte annehmen müssen, dem die Beschreibung des Felsens eine einigermaßen deutliche Vorstellung vermittelt hat. Dass er nicht abstürzte, hing vielleicht von einem Millimeter ab, von Grammen der Gewichtsverteilung und vor allem von einer wahrhaft außerordentlichen Kletterkunst. Eines war klar, dass allein noch in Frage kam, wieder aufwärts zu gelangen. Aber wie? Das ist schwer zu sagen. Nein, es ist überhaupt nicht zu sagen. Alle Stellen von der äußersten Schwierigkeit des sogenannten sechsten Grades, und in eine solche Stelle war Ull unversehens hineingeraten, sind dadurch gekennzeichnet, dass es keine genauen Anweisungen zu ihrer Bewältigung gibt. Und eigentlich überhaupt keine Anweisungen, höchstenfalls Andeutungen. Sollte er versuchen, mit äußerster Schnelligkeit vorzugehen? Die geringste ruckartige Bewegung hätte den sofortigen Absturz bedeutet. Ein Athlet des Geräteturnens, der sich mit einem Arm an den Ringen mühelos hochzieht, was hätte er mit seiner spezialisierten Kraft hier ausrichten können? Rein gar nichts. Denn wo ansetzen? Wohl brauchte es eine außerordentliche Kraft, jedoch eine auf unzählige Orte verteilte. Außer seinem rechten Bein, das in der Luft baumelte, gab es kaum eine Stelle an seinem Körper, die nicht diente. Der Fuß des linken Beins, welches weit gespreizt nach der anderen Seite ausgriff, die noch nicht ganz senkrecht war, suchte mit der Kante ein wenig Stand, was aber nur für den allergeringsten Teil des Körpergewichts aufkam. Dagegen trug die Innenseite des Schenkels durch ihre Reibung mindestens ebenso viel bei. Die hochgestreckte linke Hand, obgleich fast gestreckt, suchte sich an Unebenheiten des Felsens festzuklammern, gleicherweise unterstützt durch Reibung des Arms, vor allem des Vorderarms. Die rechte Hand aber, bei noch immer nicht ganz ausgestrecktem Arm, haftete, wenn man so sagen kann, an dem kaum mehr aus der Wand hervortretenden Stummel, der vom zerborstenen großen Griff geblieben war. Und das alles zusammen hätte vielleicht nicht genügt, den Körper auch nur zu halten. Es kam aber hinzu, dass er mit der ganzen Vorderseite dem Felsen anhaftete, als sei er in ihn hineingegossen. Er hätte auch das Kinn benützt, wenn das nützlich und möglich gewesen wäre. Er musste aufwärts kommen. Nennbar ist dabei nur, dass es fast unmerklich und zentimeterweise geschah, bald hier, bald dort. Solches schwierigstes Klettern ist mit dem keines Tieres zu vergleichen. Die Gemse braucht man da nicht herbeizuziehen, da sie ja überhaupt nicht klettern kann, obgleich sie im Gehen, Springen inbegriffen, den Menschen bei weitem übertrifft. Beim Eichhörnchen, welches im Klettern Unerhörtes vollbringt, vergisst man leicht den Schwanz, der ihm nämlich erlaubt, die Luft zu benützen, also zu einem Teil zu fliegen. Vielleicht Affen? Das weiß ich nicht. Aber ein Vergleich aus der Pflanzenwelt bei aller Verschiedenartigkeit drängt sich auf. Der mit dem Efeu. Wie lang es dauerte, ob nur eine Anzahl Sekunden oder Minuten oder eine Viertelstunde, das hätte er unmöglich sagen können. Aber wir können annehmen, dass es in 1 bis 2 Minuten sich abspielte, da ein Mensch länger nicht durchgehalten hätte. Dann erst, als er den Buckel unter sich hatte und die restlichen 2 Meter bis zu seinem früheren Standort nun ohne jede Schwierigkeit zurücklegte, vernahm er ein dröhnendes Geräusch. Aber das kam nicht vom Berg. Es war sein Atmen.
Sie hörten Bergfahrt von Ludwig Hohl, 4. Teil. Es las Stefan Kurt. Am kommenden Dienstag hören Sie dann hier auf SRF 2 Kultur im 5. und letzten Teil, ob Ull dem Berg noch entkommen kann. Ja, und auch morgen Abend können Sie bei uns die Welt der Berge erleben mit dem Hörspiel Im Außeralpinen von Patrick Savolainen. Es geht darin um die Schweizer Himalaya-Expeditionen Anfang der 50er Jahre. Expeditionen, die die Schweizer fast bis auf die Gipfel des Mount Everest geführt haben. Und zwar als erste, noch vor den Engländern. Aber es geht darin auch um die Frage, wie man das eigentlich erklären soll, was man empfindet, was man wirklich empfindet, 8000 Meter über Meer, wenn das Tal so fern scheint und das Weltall so nah. Im Außeralpinen hören Sie morgen Abend auf SRF 2 Kultur um 20 Uhr. entspannte Klänge aus Skandinavien mit dem Trio.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.